April 2013, im Jobcenter Berlin-Spandau. Nicole Schneider, 32, sitzt auf einem Plastikstuhl im Wartebereich. Die Mutter von 7 Kindern kommt schon seit Jahren in dieses Jobcenter. In ihren Händen hält sie mit festem Griff eine Mappe voller Papiere. Darin auch eine ganz aktuelle Vorladung und ein Bescheid, der ihr den Boden unter den Füßen weggezogen hat.
Frau Schneider, bitte setzen Sie sich doch.
In dem kleinen Büro des Sachbearbeiters hängen bunte Landschaftsbilder an der Wand. Auf dem Schreibtisch stehen Familienfotos und ein Wackel-Elvis. Darf ich Ihren Ausweis sehen?
Sie haben mir einen neuen Bescheid geschickt und mich vorgeladen. Ich verstehe gar nicht, was los ist. Hier?
Der Sachbearbeiter gleicht den Ausweis unbeirrt mit den Daten auf dem Bildschirm ab und gibt ihn dann zurück.
In dem Bescheid steht, dass mir fast 1.000 Euro gestrichen werden. Ich habe doch nichts geändert. Ich muss meine Kinder versorgen. Wie soll ich das jetzt machen?
Frau Schneider, wir haben Ihren Fall neu geprüft. Sie werden jetzt mit Ihrem Partner als Bedarfsgemeinschaft geführt.
Mit meinem Partner? Der wohnt doch gar nicht bei mir. Wir leben getrennt und Thorsten hat eine eigene Wohnung. Das wissen Sie doch. Auch beim Jugendamt ist das klar.
Wir haben andere Informationen vorliegen.
Aber wie? Von wem denn?
In der uns vorliegenden Dokumentation wird deutlich, dass Sie mit Ihrem Partner gemeinsam in einem Haushalt leben.
Was denn für eine Dokumentation? Sie meinen doch nicht meinen Auftritt bei RTL?
In der Sendung Mitten im Leben haben Sie öffentlich gezeigt, dass Sie als Paar zusammenleben.
Aber das war doch nur gespielt. Wir mussten uns an ein Drehbuch halten. Ich habe das nur gemacht wegen der 150 Euro Aufwandsentschädigung. Ich habe 7 Kinder. Glauben Sie, ich setze die aufs Spiel?
Die Ausstrahlung zeigt einen gemeinsamen Haushalt. Für uns ist das eine verwertbare Grundlage.
Mein Partner lebt in einer anderen Wohnung und bekommt seit Neuestem seine 500 Euro Miete nicht mehr bezahlt. Ich kriege 450 Euro weniger Geld und kann meinen Kindern kein Essen mehr kaufen. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Wie kommen Sie denn darauf, dass diese Sendung echt ist?
Ja, das hat ja wohl ganz Deutschland gesehen.
Ich habe hier ein Schreiben vom Jugendamt. Da steht eindeutig, dass wir getrennt leben.
Der Sachbearbeiter guckt mit ernster Miene auf das Schreiben und schüttelt den Kopf. Auf seinem Schreibtisch schwingt der Wackel-Elvis seine Hüfte von einer Seite zur anderen. Für uns ist die Lage eindeutig.
Sie glauben einer RTL-Doku mehr als dem Jugendamt?
Frau Schneider, es ist nun wirklich nicht in meiner Verantwortung, was Sie der Öffentlichkeit erzählen. Meine ist es, die Beiträge aufgrund der Sachlage korrekt zu berechnen, und das habe ich getan.
Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als einen Anwalt einzuschalten.
Die RTL-Fernsehsendung Mitten im Leben verändert das Leben einer echten Familie mitten im Rampenlicht einer inszenierten Doku. Die Show ist Teil eines neuen Hypes, der in den 2010er Jahren aufkommt. Scripted Reality. RTL findet erneut eine Nische, in der sich mit geringen Produktionskosten eine Menge Geld machen lässt. Reale Situationen treffen auf fiktionale Drehbücher. Laiendarstellerinnen und Darsteller spielen geplante Konflikte und Dialoge nach. Dieses Nachmittagsprogramm ist Teil einer neuen Strategie, die RTL dringend braucht, um sich im wandelnden Medienzeitalter neu zu beweisen. Die digitale Transformation schreitet voran und im klassischen Fernsehen wird der Tod vorausgesagt. Kann die neue Unternehmensführung den Fernsehsender vor dem Untergang bewahren? Ich bin Marc Benpuch und das ist Imperium, die RTL-Story von Studio J. In der letzten Folge hat Bertelsmann seinen Einfluss auf RTL weiter ausgebaut. Quoten und Profite bestimmen nun in einem nie dagewesenen Ausmaß die Programmgestaltung. Neue Reality-Formate wie Big Brother oder die Castingshow Die SDS sorgen nicht nur für Schlagzeilen, sondern rufen sogar die Politik auf den Plan. Mit seinen immensen Einschaltquoten hat der Kölner Sender die Öffentlich-Rechtlichen unter Druck gesetzt, bis er selbst zu schwächeln begonnen hat. Nach dem schlechtesten Jahresstart seit 10 Jahren gibt RTL-Geschäftsführer Gerhard Zeiler den Staffelstab weiter. In dieser Folge übernimmt eine neue strategische Spitze das Ruder. Sie will RTL zu alten Höhen zurückbringen, doch die Herausforderungen des globalen Medienmarkts spitzen sich zu. Online-Plattformen und Streaming-Anbieter rauben dem klassischen Fernsehen das Publikum. Schafft RTL den Sprung ins digitale Zeitalter oder wird der 40 Jahre alte Sender schon bald Geschichte sein? Das ist die 4. und letzte Folge. Das Plus kommt zurück. Herbst 2005 in Köln. Der Konferenzraum im Sendezentrum von RTL liegt im Halbdunkel. Nur das Licht des Beamers wirft flackernde Diagramme an die Wand. Darunter steht Anke Schäferkort. Sie ist Mitte 40 und trägt ein leuchtend rotes Kostüm.
0,8 Punkte gesunken.
Konzentriert blickt sie auf ein paar Karteikarten mit handschriftlichen Notizen. Vor einigen Jahren hat sie den lange kriselnden Sender Vox in die Gewinnzone geführt. Nun ist sie Geschäftsführerin der Mediengruppe RTL Deutschland. Um ihren Mitarbeitenden die neue RTL-Richtung nahezubringen, hat sie eine faktenreiche Präsentation vorbereitet.
Guten Morgen zusammen. Ich freue mich, dass Sie sich heute Zeit nehmen, denn mir ist es wichtig, offen mit Ihnen über den Zustand von RTL zu sprechen. Wie Sie bereits wissen, befinden wir uns derzeit im schlechtesten Jahr seit 1990. In den letzten Monaten mussten wir starke Verluste unseres Marktanteils verzeichnen. Unser durchschnittlicher Jahresmarktanteil liegt bei 13,2%. Damit liegen wir 2005 hinter ARD und ZDF und sind nur auf Platz 3 im Wettbewerb. Ein Verlust von 0,6 Prozentpunkten.
Aber wir liegen doch weiter bei unserer Hauptzielgruppe vorn.
Das ist richtig. Bei den 14- bis 49-Jährigen sind wir Marktführer. Aber auch hier sind wir unter unsere 16-Prozent-Marke gesunken. Sat.1 ist erstmals seit 1995 wieder Nummer 2 im werberelevanten Zuschauermarkt. Und Pro7 liegt bei der jungen Hauptzielgruppe der 14- bis 29-Jährigen sogar vor uns. Aber ansonsten sieht es doch bei den anderen Sendern auch nicht besonders gut aus. Wir können uns aber nicht auf den Verlusten anderer Sender ausruhen. Wir verlieren gerade langsam aber stetig unser Publikum. Und genau das macht mir Sorgen.
Heißt das, wir stehen jetzt vor einem kompletten Kurswechsel?
Nein. Es geht nicht darum, das Rad neu zu erfinden, sondern darum, wieder sorgfältiger zu arbeiten. Nicht jedes Programm war erfolgreich, das müssen wir uns eingestehen. Und wir sollten uns fragen, warum das so ist.
Aber im Großen und Ganzen liegen wir doch vor unserer Konkurrenz. Warum dieser Druck?
Wenn es in der Branche kriselt, sind wir alle davon betroffen. Unser Ziel sollte ganz klar sein, wieder Marktführer zu werden.
Was bedeutet das konkret für die Programme? Müssen wir lauter werden? Provokanter?
Im Gegenteil. Ich glaube, dass wir Vertrauen zurückgewinnen müssen. Weniger reine Provokation, mehr Formate, in denen sich Menschen wiederfinden können. Reality ja, aber auch Programme, die Familien als Ganzes ansprechen und sie nicht wegseppen lassen. Und was bedeutet das für uns intern? Bleibt alles, wie es ist? Nein. Es ist klar, dass wir Kosten senken und Strukturen verändern müssen. Das wird nicht einfach und es wird wehtun. Aber es ist notwendig, damit RTL langfristig stark bleibt. Fernsehen ist Teamarbeit. Und Teamarbeit heißt auch, schwierige Entscheidungen gemeinsam zu tragen.
Schäferkort schaltet den Beamer aus.
Mir ist es wichtig, dass wir unseren Job gut machen. Wenn uns das gelingt, dann können wir auch wieder unsere alte Flughöhe erreichen, den ÖR wieder hinter uns lassen und unsere 17% Marktanteil zurückerobern.
Ja, natürlich, ich bin dabei. 100%.
Mitte der 2000er steht RTL vor einem Umbruch. Nach Jahren, in denen der Sender stark auf provokante Unterhaltung und schnelle Quotenerfolge gesetzt hat, übernimmt Anke Schäferkort die Führung. Ihre Aufgabe ist klar: Kosten senken, Strukturen ordnen und das Programm stabilisieren. Innerhalb kurzer Zeit baut sie die Verwaltung um, befriedet interne Konflikte und streicht rund 300 Stellen. Als erste Amtshandlung storniert die neue Chefin für ihren Weg ins Büro den traditionellen Chauffeurdienst des Senders. Hintergrund ist auch wirtschaftlicher Druck. Denn der Bertelsmann-Konzern muss einen Kredit zurückzahlen. Und RTL soll dafür Gewinne einfahren. Statt auf möglichst viel Aufmerksamkeit durch Provokation, setzt Schäfer-Kord stärker auf Formate, die ein breites Publikum binden. Eigenproduktionen, Serien und Real-Life-Formate prägen jetzt die Marke. 2005 startet Bauer sucht Frau und entwickelt sich rasch zu einer der erfolgreichsten Kuppelshows im deutschen Fernsehen. Sendungen wie Einsatz in vier Wänden, Unsere erste gemeinsame Wohnung oder Mein Baby sorgen für einen zugänglicheren, familienfreundlicheren Ton. 2006 folgen Let's Dance, Raus aus den Schulden und Das Supertalent. Während die neue RTL-Chefin das lineare Fernsehen im Wettbewerb stabilisiert, arbeitet der Sender gleichzeitig an einer neuen technischen Entwicklung, die es den Zuschauenden ermöglichen soll, Sendungen auch unabhängig von festen Sendezeiten abzurufen. 2007 in einem deutschen Reihenhaus. Das Arbeitszimmer der dreiköpfigen Familie ist vollgestellt mit Akten. Auf dem Schreibtisch stapeln sich gebrannte CDs und Kabel, darunter ein PC. Vor dem Monitor sitzen ein junger Mann und seine Mutter.
Guck mal, hier in den Browser habe ich diese Seite eingegeben.
www.rtl-now.de. Und da kann man sich dann RTL-Sendungen nachträglich im Internet ansehen?
Ja, genau. Das ist wie eine Videothek, nur online. Hier können wir Dschungelcamp, GZSZ, einfach alles gucken, wann wir wollen. Wir können sogar pausieren oder vor- und zurückspulen. Guck, du suchst dir hier eine Sendung aus und dann kannst du draufklicken und gucken. Zum Beispiel hier, Alles, was zählt.
Diana, ich habe versucht, dich zu schützen. Aber egal, was ich mache...
Und das ist komplett kostenlos?
Keine Werbepausen.
Jetzt neu.
Nanu?
Snack Plus.
Naja, außer diese Werbefenster, die auf der Seite aufploppen.
Und da können wir uns auch die neue Folge vom Dschungelcamp jetzt sofort ansehen?
Genau.
Auf der RTL Now-Website öffnet sich ein Flashplayer. Ein Balken breitet sich langsam am unteren Rand des Fensters aus.
Und jetzt?
Scheint noch zu laden.
Und heute Nacht wird es richtig spannend. Wer schafft das Feuer? Wer ist raus? Es wird...
Dann bleibt das Bild stehen und das RTL-Logo füllt den Monitor aus.
Und nun?
Also das Fernsehen aus dem Internet ist wohl stecken geblieben.
Naja, immerhin müssen wir keine Videokassette mehr spulen. Irgendwann kommt schon was.
Oh Mann, ich wollte Dschungelcamp gucken.
Ab Januar 2007 bietet RTL sein Programm erstmals nicht nur linear im Fernsehen, sondern auch online an. Die Formate stehen nur wenige Minuten nach der TV-Ausstrahlung im Netz bereit. Ein Schritt, mit dem der Kölner Sender Video on Demand in Deutschland populär machen will. Schon im Juni 2007 verzeichnet die Soap Alles, was zählt, 1,25 Millionen Abrufe auf RTL Now. Trotzdem sind RTLs Streaming-Anfänge noch holprig. Technik und Infrastruktur hinken der Vision hinterher. Während die Videoplattform YouTube massive Zuwächse erlebt und Apple sein erstes iPhone auf den Markt bringt, platzt in den USA erst die Immobilien und wenig später die Bankenblase. Der globale Werbemarkt gerät ins Wanken und das deutsche Privatfernsehen steht vor einer existenziellen Herausforderung. Denn seine wichtigste Einnahmequelle ist plötzlich bedroht. Januar 2009 in Köln. Auf der RTL-Führungsetage laufen die NTV-Nachrichten. Seit 3 Jahren gehört der Sender zur RTL-Gruppe und liefert gerade die neuesten Entwicklungen zur Weltwirtschaftskrise.
Die Wirtschaftskrise trifft Deutschland hart.
RTL-Chefin Anke Schäfer-Kord lehnt am Schreibtisch des Inhouse-Marketings.
Bei unserem Quotenerfolg »Ich bin ein Star, holt mich hier raus« lief gestern Abend kaum Werbung. Jetzt ist die Krise also auch bei uns angekommen.
Sieht so aus. Die Reichweiten sind zwar stabil, aber die Werbeblöcke für unser Abendprogramm sind noch nicht bestätigt. Der Kollege wollte sich noch mal melden.
Schäfer-Kort?
Anke, schön, dich zu hören.
Am Telefon ist der Chef des RTL-Werbevermarkters IP Deutschland, der die Werbezeiten für den Privatsender verkauft.
Wir haben schon auf deinen Anruf gewartet. Wie sieht es aus?
Ich will es nicht schönreden. Unsere Werbeeinnahmen sind im Vergleich zum letzten Monat um 16,6% zurückgegangen. Die Automobilindustrie und die Finanzbranche haben ihre Werbebudgets fast komplett eingefroren.
Der Markt rutscht schneller ab, als viele gedacht haben. Wie sind denn die Prognosen?
Der TV-Werbemarkt soll bis Ende 2009 zusätzlich eine 500 Millionen Euro Verlust machen.
Das ist nicht ohne. Dann müssen wir jetzt entscheiden, wie wir darauf reagieren, ohne uns selbst zu beschädigen.
Das sehe ich genauso. Aber Nichtwerben ist auch keine Option. Wir kennen alle die Beispiele. Nike hat Anfang des Jahrtausends nach Börsencrash und 9/11 seine Marketingausgaben gekürzt und der Absatz ist eingebrochen.
Während Dell zum Beispiel die Werbeausgaben erhöhte
und dadurch seinen Umsatz steigern konnte.
Mitten in der Rezession. Ich denke, wir sollten uns in die Zuschauer hineinversetzen und uns überlegen, was sie in diesen wackeligen Zeiten bei uns sehen möchten.
Sicher will niemand nach den schlechten Nachrichten den ganzen Tag über noch tiefer runtergezogen werden.
Nein, sicher nicht. Danke für dein Update.
Der Inhouse-Marketing-Mitarbeiter schaut etwas ratlos zur RTL-Chefin. Doch Anke Schäfer-Kort hat schon ihr Notizbuch gezückt.
In diesen Zeiten greifen die Zuschauer sicher nach allem, was sie schon kennen.
Wir setzen also auf das Altbewährte.
Nicht ganz. Die großen Shows bleiben, aber wir gehen weg von den teuren Einzelevents. Das Dschungelcamp muss erstmal aussetzen. Wir investieren lieber in die Reihen. DSDS, Wer wird Millionär? Wir machen die Staffeln länger. 11 Folgen Supertalent. Das gibt uns Planungssicherheit und spart Geld. Wenn unsere Sendungen weiterhin gut geguckt werden, schalten unsere Partner auch weiter Werbung.
Schäfer-Kort dreht den Bildschirm ein Stück. Der Sendeplan des Nachmittags erscheint.
Eigentlich ist es der Nachmittag, der uns gerade trägt. Real Life läuft nach wie vor.
Dann müssen wir genau daran. Mehr geskriptete Doku-Soaps, nah an echten Lebensrealitäten, effizient produziert. Mitten im Leben funktioniert gut. Wir müssen schnell die anderen Doku-Soaps an den Start bringen. Familien im Brennpunkt, Verdachtsfälle. Die werden vom Publikum angenommen, da bin ich mir sicher.
Und die Primetime?
Vielleicht mehr Comedy? Ein bisschen Lachen kann gerade nicht schaden.
Aber was, wenn das nach hinten losgeht? Sollen wir bei diesem heiklen Markt nicht lieber weitermachen wie gehabt?
Nein, auf keinen Fall. Krise heißt nicht Stillstand. Und Angst vor dem Flop können wir uns jetzt erst recht nicht leisten. An die Arbeit.
Anfang der 2010er Jahre zeigt sich, dass der strategische Kurswechsel bei RTL Wirkung entfaltet. Unter der Führung von Anke Schäfer-Kort gelingt es dem Sender, die wirtschaftlichen Folgen der Finanzkrise abzufedern. Grundlage dafür ist unter anderem eine Neuausrichtung des Nachmittagsprogramms. Scripted Reality-Formate sorgen für verlässliche Quoten und halten die Produktionskosten gering. 2011 startet auch die tägliche Scripted Reality Soap Berlin Tag und Nacht auf RTL 2. Für das Publikum ist dabei nicht immer klar, was Realität und was gescriptet ist. 2011 gelingt es RTL dann erstmals seit 2003 wieder, die Marktführerschaft im deutschen Fernsehmarkt zu erobern. RTL-Chefin Anke Schäfer-Kort gilt als Wonder Woman der deutschen Wirtschaft. Gleichzeitig wächst der Druck durch die Digitalisierung. Studien zeigen, dass besonders junge Zielgruppen deutlich mehr Zeit im Internet als vor dem Fernseher verbringen und Bewegtbild zunehmend online konsumieren. In den USA kommen neue Plattformen wie Apple TV und Google TV auf den Markt und verschärfen auch in Deutschland die Frage nach der Zukunft des linearen Fernsehens. Während RTL wirtschaftlich stark dasteht, befindet sich die gesamte Medienbranche in einer Phase grundlegender Umbrüche. Die Grenzen zwischen Fernsehen und Internet verschmelzen zunehmend. Frühling 2013 in Gütersloh. In einem kleinen gläsernen Büro im Bertelsmann-Komplex sitzt Thomas Rabe auf einer Rudermaschine. Seit einem Jahr ist er Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann. Über einem Stuhl hängen sein Jackett und ein Handtuch. Rabe gilt als zahlengetriebener, strategisch denkender Topmanager. Angetreten mit dem Versprechen, den Konzern wieder in Bewegung zu bringen. Heute soll ein wichtiger strategischer Schritt Realität werden. Der Verkauf von 25,5 Millionen RTL-Aktien.
Herr Rabe! Danke, dass Sie mich hier empfangen. Ich hatte nicht erwartet, Sie mitten im Training anzutreffen.
Wenn ich es nicht morgens mache, mache ich es gar nicht. Die Disziplin ist mein Ausgleich. Gerade an Tagen wie diesen.
Der Reporter setzt sich leicht irritiert auf den Stuhl neben der Rudermaschine.
Also auf einer Rudermaschine habe ich noch nie jemanden interviewt.
Er legt das Diktiergerät neben sich. Rabe geht zum Schreibtisch und greift nach seinem Handtuch.
Na dann, legen Sie mal los.
Europas größter privater Fernsehsender wird nun also zum ersten Mal im regulierten Markt in Frankfurt gehandelt. Damit ist der RTL-Börsengang der größte Medienbörsengang seit 2004. Warum haben Sie sich für diesen Schritt entschieden?
Ich bin zu Bertelsmann gekommen, um das Wachstum des Konzerns anzuschieben. Dafür brauchen wir Kapital. Wir müssen das Kerngeschäft stärken, streben eine digitale Transformation an, werden uns auf neuen Wachstumsplattformen präsentieren und regional expandieren. Wir investieren in Bildung, Fachinformationen und Zukunftsmärkte.
Viele sagen, der RTL-Börsengang ist riskant. Der Ausgabepreis liegt mit 55,50 Euro am unteren Ende.
Wir wollen einen stabilen Marktstart, keinen künstlichen Hype. Entscheidend ist doch, dass Bertelsmann Mehrheitsaktionär bleibt. Wir halten jetzt 75,1% an RTL. Wir öffnen uns dem Kapitalmarkt, ohne die Kontrolle zu verlieren.
Gehen wir davon aus, die Aktie verkauft sich. Welches Ziel würden Sie damit für Bertelsmann erreichen?
Wir müssen uns als Medienunternehmen klar positionieren, um in einer Welt zu bestehen, die zwischen Facebook, Google, Apple und Amazon aufgeteilt ist.
Rabe setzt sich hinter seinen Schreibtisch. Der Reporter schaut auf seine Notizen und dreht sich dann mit kritischem Blick dem Bertelsmann-Vorstand zu.
Kritiker sagen, Bertelsmann habe ein Wachstumsproblem, vielleicht sogar ein Identitätsproblem.
Es ist meine Aufgabe, diesen Sense of Purpose wieder freizulegen. Ein 177 Jahre alter Familienkonzern muss sich neu erfinden dürfen. Und genau dafür bin ich angetreten.
Bertelsmann verkauft die RTL-Aktien im April 2013 für etwa 1,4 Milliarden Euro. CEO Thomas Rabe setzt damit nach mehreren Jahren strategischer Neuausrichtung ein Signal für die wirtschaftliche Stabilisierung des Unternehmens. Und der Privatsender wird zu Bertelsmanns Cash-Cow. In den Jahren von 2003 bis 2011 überweist die Sendergruppe insgesamt 4,3 Milliarden Euro Dividenden nach Gütersloh. Immer mehr Haushalte nutzen in den 2010er Jahren internetfähige Fernsehgeräte. Digitale Plattformen gewinnen an Bedeutung. Allen voran YouTube, das sich zunehmend als eigenständiger Bewegtbildanbieter etabliert. RTL zieht nach und lässt über seine Produktionsfirma Fremantle Media neben klassischen Fernsehformaten zunehmend Inhalte für Online-Plattformen produzieren und betreibt zahlreiche YouTube-Kanäle. Aber 2014 tritt ein neuer Player auf den deutschen Markt. Der Streaming-Anbieter Netflix beginnt nun verstärkt, eigene Inhalte zu produzieren und der deutsche Medienmarkt tritt in eine Phase intensiver Konkurrenz. RTL muss sich neu positionieren. ...2015 in Nordrhein-Westfalen. Auf einem Podium sitzen Politiker, Medienvertreterinnen und ein Moderator. Die digitale Gesellschaft NRW hat heute zum Dialog geladen. Es geht um fortschreitende digitale Medienangebote und die Zukunft des Fernsehens. Für die RTL-Chefin Anke Schäferkort ist es nicht das erste Mal, dass sie den Dialog mit der Politik sucht.
Herzlich willkommen in unserer heutigen Runde zur aktuellen Debatte in der Medienpolitik. Dazu begrüßen wir die Chefin des größten Medienhauses Europas, Anke Schäferkort.
Hallo.
Frau Schäferkort, Sie fordern ganz akut einen Wandel in der Ordnungspolitik der Medien. Was läuft aus Ihrer Sicht gerade schief?
Die politischen Regelungen halten nicht Schritt mit den digitalen Veränderungen im Medienbereich. Die Mediennutzung verändert sich rasant und der Ordnungsrahmen muss angepasst werden.
Was meinen Sie genau damit?
Wir haben heute einen Bildschirm im Wohnzimmer, auf dem lineares Fernsehen und gleichzeitig zahlreiche Online-Angebote verfügbar sind. YouTube, Nachrichtenseiten. Für das Fernsehen sind gesetzlich enge Werberegeln vorgeschrieben. Für die Online-Angebote aber praktisch keine. Das bringt uns als Fernsehanbieter einen klaren Nachteil, finanziell.
Sie wollen also im Privatfernsehen uneingeschränkt Werbung machen können? Egal wann, egal wie viel?
Nein, darum geht es mir nicht. Ich möchte insgesamt fairere Regelungen. Erwachsene schauen im Schnitt über 3,5 Stunden Fernsehen am Tag. Jugendliche verbringen 2 Stunden im Netz und holen sich dort Videos. Diese Nutzung ist Realität. Wenn Online-Videos frei werben dürfen und lineares Fernsehen nicht, dann verzerren wir den Markt.
Sie kritisieren auch die Rolle von ARD und ZDF im Digitalen.
Nun ja, wir leisten uns ein weltweit einzigartiges, großes öffentlich-rechtliches System. Und jetzt mischen ARD und ZDF mit ihren Gebührengeldern in Märkten mit, die eigentlich schon privat gut laufen. Zum Beispiel bei Online-Nachrichten oder Mediatheken. Und ich frage mich, wozu eigentlich? Was bringt das der Gesellschaft zusätzlich?
Inwiefern ist das für ein so großes Medienhaus wie Ihres relevant?
Wir beschäftigen hunderte Journalistinnen und Journalisten, investieren in Nachrichten, Unterhaltung, Kreatives. Aber Inhalte lassen sich nur produzieren, wenn sie geschützt und refinanziert werden. Was nützt die beste Infrastruktur, wenn andere mit unseren Inhalten Piraterie betreiben und Geld verdienen, ohne etwas zurückzugeben?
Und was erwarten Sie jetzt konkret von der Politik?
Dass wir gemeinsam neu überlegen, was reguliert werden muss und was nicht. Jugend- und Verbraucherschutz, ja. Aber die starren Werbegrenzen aus der analogen Welt gehören auf den Prüfstand. Fernsehen ist heute mehr als ein linearer Kanal. Die Zukunft von TV ist TV, nur auf allen Ausspielwegen. Die Politik sollte einen angemessenen Rahmen dafür schaffen.
RTL hat seinen Endgegner gefunden. Schon damals ist klar, Streaming wird die Zukunft des Fernsehens bestimmen. Und um in dieser Marktrevolution nicht unterzugehen, muss sich RTL komplett neu aufstellen. Ende 2018 verlässt Anke Schäferkord nach 27 Jahren den Privatsender. Sie hat ihn durch die Wirtschaftskrise und den ersten YouTube-Hype geführt. Dabei hat sie die Weichen für ein transmediales Medienunternehmen gestellt. Doch jetzt steht dem Sender eine Krise bevor, die nicht nur die Unterhaltungsbranche, sondern die ganze Welt auf den Kopf stellen wird. Sommer 2020 in Potsdam-Babelsberg. Hier produziert die Berliner Produktionsfirma UFA die tägliche RTL-Seifenoper Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. 1992 war sie die erste deutsche Daily Soap. Seit fast 30 Jahren läuft die Produktion ununterbrochen. Doch heute liegt eine ungewohnte Ruhe über allem. Begegnungen gibt es nur auf Abstand. Das Produktionsteam verhält sich vorsichtig, viele tragen Masken. Der Corona-Lockdown trifft die Branche hart. Der Regisseur geht zügig über das Außenset, vorbei am Berliner Späti, dem Beauty-Salon Color Style, bis zum Restaurant Mauerwerk, wo heute eine neue Szene gedreht wird.
Können wir starten? Das Set steht soweit.
Der Regisseur zieht ein Maßband aus der Hosentasche.
Die Sachen stehen noch zu nah. Wir müssen die Kulisse noch mal verschieben. So können wir hier nicht anfangen.
Eine Woche lang hat die Produktion seit dem Start des Lockdowns ausgesetzt. Die Produktionsleitung, der Arbeitsschutz und die medizinische Beratung haben gemeinsam ein strenges Regelwerk entwickelt, damit es trotz Corona weitergehen kann. Diese festgelegten 80 Punkte bestimmen jetzt den Alltag der Produktionsfirma, sodass es zumindest in der heilen Welt zu Hause auf den Bildschirmen keine Pandemie gibt.
Die Kamerafrau passt die Kameraposition an das neu ausgerichtete Set an.
Aber in der Szene soll doch Nähe entstehen. Jetzt sitzen sie doch viel zu weit auseinander.
Wir müssen heute näher über den Kamerawinkel und die Perspektive erzählen, nicht über die körperliche Nähe. Nutzt längere Brennweiten und spart euch unnötige Wege.
Alles klar. Und wie machen wir das dann später mit der Kussszene?
Da müssen wir unterbrechen. Die beiden machen einen Corona-Test und erst wenn er negativ ist, drehen wir weiter.
Puh.
Anders geht es leider nicht.
Maske an Regie?
Regie hört.
Wie läuft das heute mit dem Make-up?
Keine normale Maske. Die Schauspielerinnen und Schauspieler schminken sich selbst. Ihr könnt mit Abstand daneben stehen und Anleitungen geben.
Puh, das kann ja was werden.
Der Regisseur schaut sich am Set um und blickt in die genervten Gesichter seiner Crew. Ich weiß, dass das für alle hier nicht leicht ist. Aber wenn GZSZ nicht täglich erscheint, ist es keine Daily Soap mehr und dann können wir einpacken. Also los, alle auf Anfang. Und bitte. Im Jahr 2020 verändert die Corona-Pandemie die Fernsehproduktion grundlegend. Für das GZSZ-Spin-off Sunny, wer bist du wirklich, verbringen die Schauspielerinnen und Schauspieler sogar 15 Wochen gemeinsam in Quarantäne in einer Villa in Potsdam. RTL reagiert auf die veränderten Sehgewohnheiten und setzt verstärkt auf Streaming. Nur die ersten beiden Folgen laufen im Free TV, die übrigen Episoden erscheinen auf der Plattform TV Now, zuvor RTL Now. Die Pandemie verändert auch das Verhalten der Zuschauenden. Während des ersten Lockdowns steigen die Netflix-Abo-Zahlen in Deutschland binnen weniger Monate um mehrere Millionen und Abrufzahlen populärer Serien wie How to Sell Drugs Online Fast oder Dark erreichen Rekordwerte. Streaming-Dienste übernehmen zunehmend die Bindung des Publikums, während der traditionelle Werbemarkt massiv unter Druck steht. Im zweiten Quartal 2020 brechen dann die Netto-Werbeeinnahmen des Privatfernsehens um rund 5% ein, weil Werbekunden ihre Budgets verstärkt in den digitalen Bereich verlagern. 2021 sinkt RTLs Gewinn um rund ein Drittel, erneut bedingt durch rückläufige Werbebuchungen im Fernsehen. Die Kombination aus wachsendem Streaming-Wettbewerb und einem schrumpfenden Werbemarkt zwingt den Sender Anfang der 2020er zu einer grundlegenden Neuausrichtung und soll über die Zukunft des Senders in einem zunehmend digitalen Medienumfeld entscheiden. Sommer 2022, Köln-Deutz. Im Konferenzraum der Mediengruppe RTL sitzt das obere Management, Laptops offen, Wasserflaschen daneben. Thomas Rabe kommt gerade vom Joggen. Laufschuhe, Sportshirt. Der CEO von Bertelsmann und Aufsichtsratschef der RTL Group hat mittlerweile interim auch den Posten des RTL Deutschland-Chefs eingenommen.
Entschuldigen Sie die Verspätung. Man denkt beim Laufen gut, das habe ich mir heute zu Nutzen gemacht.
Er schaut in die Runde. Die Stimmung ist angespannt. 2 Jahre Pandemie, die Werbemärkte unter Druck und die Streaming-Giganten aus den USA, die dem fast 40 Jahre alten Privatsender Konkurrenz machen. Die Marketingleiterin steht mit einer Fernbedienung vor dem Präsentationsbildschirm.
Wir sind bereit.
Dann lassen Sie uns anfangen und über die neue Identität unseres Entertainment-Anbieters sprechen. Bitte.
RTL hat über die letzten 40 Jahre eine starke Marke aufgebaut, die vor allem für lineares Fernsehen steht, die wir aber mehr und mehr erweitert haben. Eine große Senderfamilie, ein Streamingdienst, Nachrichten-Apps. RTL ist eine starke Marke, aber sie ist fragmentiert. Es gibt zu viele Logos und zu viele Absender. Für die Zukunft brauchen wir eine neue und einheitliche Identität, die zu einem modernen Medienhaus passt.
Und was bedeutet das für unser Programm?
Wir haben die letzten Jahre bereits unter Beweis gestellt, wie relevant wir sind. Nachrichten mit Rekordquoten, steigende Abos, digitale Erlöse über 50%. Wir werden auf der einen Seite unser Informationsangebot um weitere 2 Stunden täglich ausbauen. Top-JournalistInnen wie Pina Atalay, Jan Hofer und Investigativjournalist Felix Hutt werden unser Team ergänzen. Auf der anderen Seite werden wir weiter positive Unterhaltung, bewährte Hitshows, und ein attraktives Familienprogramm garantieren.
Und das auf allen unterschiedlichen Plattformen. Ob online, im Fernsehen, beim Streamen oder im Audio. RTL steht für positive Unterhaltung, unabhängigen Journalismus sowie Inspiration, Energie und Haltung. Eine Marke, der man vertraut. Sei es auf dem Bildschirm, auf dem Smartphone oder über Kopfhörer. Und das alles soll unser neues Logo widerspiegeln. Oder soll ich besser sagen, unsere Logos?
Auf der Leinwand erscheinen die typischen Kästchen mit den RTL-Buchstaben. Aber anstelle der dreifarbigen Version in Rot, Gelb und Blau haben die Kästchen nun viele verschiedene Farben. Darunter ein Text. Die neue RTL-Farbe ist bunt.
Was Sie hier sehen, ist unser altbewährtes rechteckiges Logo, innovativ modernisiert in einer ganz neuen Farbvielfalt. Mal ist das R orange, das T blau und das L pink. Mal das L grün, das T gelb und das R lila. Die Farben sind komplett austausch- und individualisierbar. Aber vor allem spiegeln die bunten Farben unseres neuen Logos die Vielfalt unserer Inhalte und der Menschen bei RTL wider.
Ja, danke schön. Wie Sie sehen können, vereinheitlichen wir auch den Markenauftritt der europaweiten RTL Group mit dem von RTL Deutschland. Unser Ziel ist es, schrittweise die Grenzen von Mediengattungen hinter uns zu lassen. RTL soll Europas führende Unterhaltungsmarke werden, über alle Plattformen hinweg. Ein Mitarbeiter kann auch nicht ganz folgen. Wir machen also kein Fernsehen mehr. Ganz im Gegenteil. Fernsehen bleibt wichtig. Das haben wir in allen Krisen festgestellt. Wir erreichen weiterhin täglich 30 Millionen Menschen mit Journalismus. Aber wir sind jetzt mehr als linear. Deshalb werden wir auch unseren Streamingdienst TV Now ab November umbenennen. Und zwar in RTL Plus. Unter dem Namen vereinen wir alles unter einem Dach. Streaming, Audio, Magazine. Ha, wir holen also quasi das Plus zurück. So hieß der Sender doch schon mal. Stimmt. Sagen wir, wir definieren das Plus ganz neu. Ab Oktober 2023 richtet RTL seinen Kurs konsequent auf die digitale Zukunft aus. Mit dem Ausbau von RTL Plus entsteht eine All-in-One-Plattform, die Serien, Reality-Formate, Live-Sport, Filme, Musik, Podcasts und journalistische Inhalte in einer App bündelt. Begleitet wird der Neustart von einer breit angelegten Markenkampagne unter dem Slogan »Mach dein Plus an«, mit der RTL unterschiedliche Zielgruppen ansprechen und sich als nationale Alternative zu internationalen Streamingdiensten positionieren will. Parallel sichert sich der Sender umfangreiche Lizenzpakete großer Filmstudios und kündigt die geplante Übernahme von Sky Deutschland an. Ein strategischer Schritt, um Reichweite, Sportrechte und Abozahlen deutlich auszubauen. Das Unternehmen steht an einem Wendepunkt. Streaming-Abos wachsen, digitale Erlöse gewinnen an Bedeutung, während klassische Werbeeinnahmen im linearen Fernsehen weiter unter Druck geraten. 2025 wird RTL mit 3 Grimme-Preisen ausgezeichnet und die journalistische Arbeit von Peter Klöppel und Ulrike von der Gröben wird gewürdigt. Der Privatsender präsentiert sich heute seriöser und inhaltlich vielfältiger als in seinen früheren Jahren. Und die Unterschiede zu öffentlich-rechtlichen Programmen sind in vielen Bereichen kleiner geworden. Auch weil sich ARD und ZDF im Quotenwettbewerb dem Privatfernsehen teilweise angenähert haben. Das wäre vor 4 Jahrzehnten nicht vorstellbar gewesen. Als RTL Anfang der 1980er Jahre startete, galt das Privatfernsehen in Deutschland noch als Gefahr. Mit begrenzten Ressourcen, aber klarer Publikumsorientierung setzte der Sender früh auf unkonventionelle Formate und Unterhaltung. Unter Helmut Thoma entwickelte sich RTL schnell zu einer festen Größe im Wettbewerb mit Sat.1, Pro7 und den öffentlich-rechtlichen Anbietern. Shows, Reality-Sendungen und Sportübertragungen sicherten Reichweite und prägten das Profil des Senders über Jahrzehnte.
Aus den einst umstrittenen Herausforderern im Fernsehgeschäft ist ein privates Fernsehimperium geworden, das aus dem deutschen Medienmarkt nicht mehr wegzudenken ist. RTL hat sich vom provokanten Privatsender hin zu einem breit aufgestellten Medien- und Streaming-Giganten entwickelt. Die RTL Group umfasst heute weltweit 52 Fernsehsender, 29 Radiosender sowie zahlreiche Produktionsfirmen. Bertelsmann ist weiterhin Mehrheitsaktionär. Der Blick auf die vergangenen Jahrzehnte zeigt, wie eng Erfolg und Anpassungsfähigkeit miteinander verknüpft sind. Für die Zukunft von RTL bedeutet das, sich in einem Markt behaupten zu müssen, der sich schneller verändert als je zuvor.
Zeit für History. Wenn ihr nach Imperium Lust habt, Geschichte nicht als staubige Jahreszahlen, sondern als lebendigen Prozess zu erleben, dann hört unbedingt mal in Zeit für History rein. In dem Podcast erzählt Simon, mit gerade einmal 21 Jahren, die spannendsten und kuriosesten Geschichten unserer Vergangenheit. Sein Anspruch ist es, Geschichte historisch korrekt, aber gleichzeitig unterhaltsam und gut zugänglich zu erzählen, ergänzt durch Gespräche mit HistorikerInnen. Von der Gründung des Illuminatenordens über Kleopatras Aufstieg bis zum oft vergessenen vierten Flugzeug von 9/11. Zeit für History. Überall, wo es Podcasts gibt. Das war die vierte und letzte Folge von Imperium, die RTL-Story von Studio J. Wenn du mehr über die Anfänge von RTL erfahren willst, empfehlen wir dir den NDR-Talk zur Zulassung des Privatfernsehens in Norddeutschland von 1986. Das Video verlinken wir dir in den Shownotes. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. In der nächsten Staffel von Imperium widmen wir uns der Story des Chemiekonzerns Bayer. Was als kleines Unternehmen für Textilfarben im heutigen Wuppertal begann, wird zum internationalen Giganten für Medikamente und Agrarwirtschaft. In über 150 Jahren durchlebt Bayer die Pionierzeit der deutschen Industrie und eine erstaunliche Wiedergeburt bis zur großen Krise der Gegenwart, die den Konzern zu zerreißen droht. Folge Imperium jetzt in deiner Podcast-App, um die neue Staffel nicht zu verpassen. Höre Imperium überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Marc Ben-Puch.
Und ich bin Aline Staskowiak.
Marie Hecht hat die Folge geschrieben. Für Studio J, Producer Alex Hemsen. Producerin Philippa Halder. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign hat Lukas Leibiger gemacht. Gemischt von Fabian Klinke.